Die Weisheit, ihr lieben Geschwister in Christus Jesus, sagt Gottes Wort, und wir können es immer wieder lesen, es heißt ja immer Weisheit und Erkenntnis. Also es steht immer an erster Stelle, erst danach folgt die Erkenntnis. Die Weisheit geht allem voran, weil sie von größerer Wichtigkeit ist. Wissen, Erkenntnis kann auch ohne Verbindung mit Weisheit bestehen. Wenn aber beide vereint sind und dazu in Liebe, die Liebe Gottes des Vaters Christi, das Element, die Grundlage beider, der Weisheit und der Erkenntnis sind, gibt es eine köstliche Frucht, weil nur so das Ideal Gottes erreicht werden kann. Dieser Idealzustand, diese Vollkommenheit der Weisheit und Erkenntnis ist in Christus Jesus, dem Sohn seiner Liebe, verkörpert. Ihn hat Gott für uns zur Weisheit gemacht. 1. Korinther 1,30 Erkenntnis ist gut und notwendig, aber ohne Weisheit und besonders ohne Liebe, da verfehlt sie oft ihre wahre Aufgabe. Wie oft ist die Erkenntnis nur einseitig und bruchstückhaft. Solange das Ganze mit seinem herrlichen Abschluss nicht erkannt wird, ist sie eingeengt und unvollständig, so dass sie unser Herz eher beklommen macht. Zumal wenn fromme Tradition den Ausblick noch vernebeln. Andererseits macht bloße Erkenntnis nur aufgeblasen, Liebe hingegen erbaut. Falls jemand etwas erkannt zu haben meint, dann hat er noch nicht so erkannt, wie man erkennen muss, schrieb Paulus seinen geliebten Korinther, 1. Korinther 8, 1 und 2. Aus der Sicht Gottes sollten beide, Weisheit und Erkenntnis, Hand in Hand gehen. Und über diesen steht stets die Liebe des Christus, seine Einzigartigkeit in seiner Dahingabe für die ganze Schöpfung, deren Anfang er ist als Erstgeborener, die es ja zu erkennen gilt. Paulus lässt die Kolosser und die in Laodicea wissen, so wie alle, die sein Antlitz im Fleisch nicht gesehen haben, und dazu gehören ja auch wir, dass ihren Herzen zugesprochen werde und sie in Liebe gewurzelt und zu allem Reichtum der Vollgewissheit des Verständnisses vereinigt seien, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes und des Vaters Christi, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. So haben wir ja auch eingangs gehört, aus Kolosser 2, 1 bis 3. Weisheit ist eine Eigenschaft des Herzens und des Geistes gleichermaßen, eine Kraft zur Einsicht und zum Verständnis. Die Erkenntnis ist mit dem Verstand verknüpft. Sie klärt uns über die Dinge auf, die getan oder unterlassen werden sollen. Weisheit hingegen ist der Wegweiser zur Tat. Sie unterweist uns über das Wie, das Wo und das Wann. Es gibt eine passende, eine richtige Zeit für alles unter der Sonne. Es war die Gabe solcher Weisheit, die Gott dem Salomo verlieh. Als er angesichts des Volkes um ein verständiges Herz bat, Gott sagte zu ihm, verlange von mir, was ich dir geben soll. Und Salomo erkannte, was er zum Regieren, zum gerechten Richten des Volkes Gottes am nötigsten brauchte. Er erbat und sagte zu seinem Gott unter anderem, verleihe mir Weisheit und Einsicht, damit ich diesem Volk gegenüber weiß, was ich zu tun und zu lassen habe. Denn wer kann sonst dein großes Volk leiten? Aus 2. Chronika 1, 8 bis 10 und 1. Könige 3. Das Urteil, ihr Lieben, den Rechtsspruch, den er dann zum Beispiel über die zwei Frauen fällte, wo ja jede behauptete, das lebende Kind sei das ihrige, ist bis heute bekannt und sogar in die Geschichte der Menschheit eingegangen. Diese Weisheit und Verständnis des Salomo wurde so bekannt, dass die Königin von Saba kam und sich von dieser Weisheit selbst zu überzeugen suchte. Als sie dann alles gesehen und erlebt hat, was der Gott des Volkes Israel dem König Salomo an Weisheit, Macht und Herrlichkeit zukommen ließ, sagte sie: Nicht einmal die Hälfte hat man mir gesagt. Unser Herr sagte in Matthäus 12, 42 oder Lukas 11, 31 über diesem Ereignis: Die Königin des Südens kam von den Enden der Erde, um die Weisheit des Salomo zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo, wo er sich logisch sich selbst meinte. Das Wissen dreht sich meistens um die Form, den äußeren Aufbau der Wahrheit, als um den, der in seiner einzigartigen Person die Wahrheit ist. In ihn hat Gott, sein Vater, seine ganze Weisheit, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis hineingelegt. In welch wunderbarem Maße ist die Weisheit in Christus doch verkörpert. Und in Sprüche 8 sieht Salomo unseren Herrn als den geliebten Gefährten seines Vaters, allezeit bei ihm und täglich seine Lust. Von Ewigkeit, also vor den äonischen Zeiten, bin ich eingesetzt. Da die Urfluten noch nicht waren, war ich gezeugt. Da es noch keine Quellen gab, reich an Wasser, ehe die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln wurde ich gezeugt. Als er den Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis, die Wölbung, zog über die Tiefe, als er dem Meer sein Gebot gab, dass die Wasser seinen Befehl nicht überschreiten dürfen. Als er die Grundpfeiler der Erde einfügte, da war ich bei ihm der Vertrauteste und war täglich seine Wonne, mich erfreuend immer vor ihm, mich erfreuend immer an seinem Erdenkreis, und meine Wonne war mit den Menschensöhne. Sprüche 8, 23 bis 31. Ihr Lieben, dieser letzte Satz könnte uns Schwierigkeiten machen, denn es gab ja noch keine Menschen. Wüssten wir nicht um die dem Apostel Paulus geoffenbarten Wahrheiten, dass er, Christus, das Abbild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene vor einer jeden Schöpfung, dass in ihm das All erschaffen ist, das in den Himmeln und das auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare. All das war schon immer in Gottes Augen da und offenbar, so als würde es schon existieren. Auch das, was noch nicht im Dasein war, als wäre es. Das sagt uns auch Römer 11, 17, wo das Nichtseiende wie Seiendes gerufen wird. Und die Welt in ihrer Weisheit vermag ihn nicht zu erkennen. Da sagt uns die Schrift in Römer 1, 22, vorgebend weise zu sein, sind sie töricht geworden. Und durch das Wort vom Kreuz macht er die Weisheit der Menschen zur Torheit. 1. Korinther 1, 18 und 21. So haben manche seine Gebote zwar gerühmt, haben die sittliche Majestät seines Erdenlebens gepriesen, und doch das eigentliche wahre Wesen seiner Sendung nicht verstanden. Sein Kommen als Retter und seine Erhöhung über das ganze All, als der Herr aller Herren, der König aller Könige, als der alleinige Machthaber. Für viele ist er bis heute nichts weiter als ein Name, nur halt ein besserer Mensch, der ein edles Leben führte und den Märtyrertod starb. Auch dass sein Erdenleben, sein Beispiel und sein Tod, ja sogar seine Auferstehung in der Schrift dargestellt und bezeugt sind, das glauben viele. Aber nur wenige wollen weitergehen über die einfachen Berichte der Evangelien hinaus, um die wahre Bedeutung, die Einzigartigkeit seiner wunderbaren Persönlichkeit zu erfassen. Wohin müssen wir uns wenden, um das vollste Licht über Christus zu erhalten, das nicht nur das Herz befriedigt, sondern auch Gott verherrlicht? Zu seinen Jüngern gewandt sprach Jesus: Wenn er, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird mich verherrlichen. Johannes 16, 13, 14. Also werden die Schriften, die Christus die höchste Herrlichkeit beilegen, ihn am wahrhaftigsten deuten und darstellen. Und nur wenn wir diese befragen, wird uns eine Ahnung von der wahren Erhabenheit seiner Person, seiner Einzigartigkeit aufgehen. Was Gott von ihm hält und über ihn aussagt, darauf kommt es an. Denn er allein kann ihn in der ganzen Vollkommenheit seiner hehren Würde offenbaren. Und diese göttliche Einschätzung, ihr Lieben, wird uns zum größten Teil durch den Apostel Paulus enthüllt. Bevor er den damaligen Gemeinden und auch uns Christus in seiner Einzigartigkeit als Abbild des unsichtbaren Gottes, Erstgeborener einer jeden Schöpfung, vorstellt, betet Paulus, dass sie und wir alle mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und allem geistlichen Verständnis erfüllt werden, um des Herrn würdig zu wandeln. Kolosser 1,9. Bei den Menschen mag Weisheit und Erkenntnis Macht bedeuten, bei Gott jedoch ist Weisheit etwas weitaus Köstlicheres. Sie ist der innige Vertraute der Liebe und Gnade. Sie stärkt und baut auf. Sie entspringt der wahren Kraftquelle. Die Heroldsbotschaft von Christus bedeutet Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 1. Korinther 1,24. Wahre Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht vor Gott. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten und Weisheit. Sprüche 1,7. Der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Sprüche 2,6. Nebenbei gesagt, wie ähnelt sich doch die Bitte des Salomos um Weisheit und Erkenntnis der des Paulus? Aber es ist ja ganz offensichtlich, dass es bei uns nicht um irdische Segnungen geht, sondern um geistliche Segnungen inmitten der überhimmlischen. Weil die jetzige Verwaltung, in der wir leben, eine rein geistliche ist. Aber auch wir dürfen in unserem Alltäglichen um Weisheit beten, in manchen Dingen. Ja, und wie wunderbar und vollendet stellt Christus die Weisheit dar. Er ist uns von Gott zur Weisheit gemacht worden, wie ich schon zitierte. Wie viele geben sich mit wenig Weisheit und Erkenntnis zufrieden, da sie der Meinung sind, der seelische Mensch komme sonst zu kurz? Aber wahre Weisheit und umfassende Erkenntnis geht mit der Liebe Hand in Hand. Zusammen bauen sie auf. Voraussetzung ist, dass wir Christus, den ihm gebührenden Lobpreis und Dank darbringen und ihm als den Ersten in allem, besonders auch in unserem Leben, den ihm gebührenden Platz einräumen. Wir dürfen ihn als den einen verkündigen, der Gottes erhabenen Vorsatz und den Ratschluss seines Willens erfüllt. Da müssen alle Meinungsunterschiede verblassen. Auf welch wunderbare Weise mag Gott unserem Herzen durch seinen Geist Weisheit und Erkenntnis nahezubringen, die mit der Gnade verbunden sind. Nirgendwo in der Schrift finden wir die so ausdrücklich und eindrucksvoll bestätigt und niedergelegt wie in den Briefen des Apostel Paulus. Im Epheserbrief betet der Apostel darum, dass der Vater der Herrlichkeit uns geistliche Weisheit und geistliche Enthüllung zur Erkenntnis seiner selbst gebe, damit wir wissen können, was das Erwartungsgut seiner Berufung ist. Wie muss ihn den Apostel Gottes Weisheit und Erkenntnis seine Erhabenheit ergriffen haben, wenn er in Römer 11, 33 ausruft: O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Urteile und wie unausspürbar seine Wege. Die Tiefe des Reichtums ist es, die hier seine Weisheit und Erkenntnis charakterisiert. Und was sonst könnte dieser Tiefe entsprechen, als das allumfassende Wesen der Gnade Gottes? Welch eine Weisheit enthalten und offenbaren die folgenden Verse 34 bis 36 noch. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, oder wer wurde sein Ratgeber? Wer hat ihm etwas zuerst gegeben, damit es ihm wieder vergolten werden wird? Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin ist das All. Ihm sei die Verherrlichung für die Äonen. Amen. Ihr Lieben, welch eine Gnade, das erkennen zu dürfen. Wahre Weisheit, ihr Lieben, und Erkenntnis sind für ein Leben in Christus ebenso notwendig wie für das zu erreichende Ziel. Er ist die Verkörperung der Kraft und der Weisheit Gottes. In ihm sind wir reich gemacht in allem, in jedem Wort und jeder Erkenntnis. Nach 1. Korinther 1, 5. Denn ist nicht alles, was wir sind und haben, aus ihm, da alle Schätze der Weisheit in seinem Vater zwar verborgen, aber im Evangelium über seinen Sohn denen geoffenbart sind, die durch seinen Geist dahin geführt werden, dass ihr ganzes Leben ein Lobpreis seiner Herrlichkeit werde. Wenn er in unserem Leben nicht in allem der Erste sein darf, wie kann dann ein würdiger Wandel im Herrn überhaupt zustande kommen? Für unser Sinnen und Trachten, für unsere gesamte Handlungsweise gibt es kein edleres Motiv als die Liebe Christi, welche uns drängt, dass wir nicht mehr uns selbst leben, sondern ihm, der für uns starb und auferweckt wurde. Nach 2. Korinther 5, 15. Um alle anderen Motive mehr und mehr zu verdrängen und auszuschalten, soll es unser tägliches Gebet werden, dass Christus und nur er allein in allem der Erste unsere Herzen voll und uneingeschränkt bewohne, zum Lobpreis der Herrlichkeit Gottes. Möge daher unser Leben mehr und mehr seine mannigfaltige Weisheit widerspiegeln, in all ihrer Vielfältigkeit. Wahre Erkenntnis liegt darin, die Weisheit Gottes in uns aufzunehmen und sie anzuwenden. Wahrer Segen liegt in der Darstellung des Wortes, der Weisheit und der Erkenntnis, der Wahrheit, von dem wir Zeugnis geben. So lasst uns einstimmen, ihr Lieben, in den Lobgesang über seine Gnade, die Tiefe der Liebe Christi, bis sich alle dereinst ihrer Kraft und Herrschaft freudig und dankbar untergeordnet haben werden. Während alle menschlichen und satanischen Bemühungen um einen bevorzugten ersten Platz in der Absicht geführt werden, diese aus eigener Kraft und ohne Gott, ja gegen ihn einzunehmen, gibt es doch jedoch nur einen, dem dieser Platz von Anfang an, seit den Äonen, in allem zusteht, nämlich Christus, Jesus, dem Sohn der Liebe Gottes. Nach Gottes Berufung kommt es ihm zu, in allem der Erste zu sein. Er nimmt diese Stellung nach 1. Korinther, so wie wir gehört haben, ein. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, das Gepräge seines Wesens, nach Hebräer 1,3. Gott selber ist unsichtbar, deshalb kann er von seinen Geschöpfen nicht wahrgenommen werden. Da es aber die Aufgabe der Schöpfung ist, seine einzigartige Herrlichkeit zu offenbaren, war es notwendig, der Welt ein vollkommenes Ebenbild seines Wesens zu geben. So hat er sich ein kostbares Abbild geschaffen in dem Sohn, um in seinen Geschöpfen darstellen zu können. Christus ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Er ist Gottes wunderbares Prägebild, das seine würdevolle Züge zeigt, auch nach Hebräer 1,3. Und es ist wie ein göttliches Gesetz, das uns nur im Angesicht Jesu Christi der Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes aufleuchtet. 2. Korinther 4,6. In Christus Jesus können wir Gott begreifen, gerade so, als ob wir ihm ins Angesicht schauten. Christus ist gleichermaßen die sichtbare Seite des unsichtbaren Gottes, so wie die Gottheit die unsichtbare Seite des sichtbaren Christus ist. Je mehr wir ihn, den Sohn des Vaters, den Sohn seiner Liebe erkennen, desto mehr erschauen wir das Antlitz Gottes, das uns in Güte und Liebe, ja in überströmender Gnade zugewandt ist. Welch einen tiefen Sinn erhalten da die Worte Jesus: Wer mich schaut, der schaut den, der mich gesandt hat. Johannes 12, 45. Und wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Johannes 14,9. So ist Christus, der Sohn der Liebe Gottes, die getreueste Wiedergabe des unsichtbaren Gott der Liebe. Einst war der unsichtbare Gott alles in sich selbst, alles in sich allein. Doch dann begann er das große Werk seiner Selbstoffenbarung. Und seitdem ist alles, was in all geschehen ist, und was sich in der Schöpfung fortlaufend vollzieht, von diesem göttlichen Willensentschluss geprägt, sich selbst zu offenbaren, seinen Liebesreichtum, seine Absichten, Gedanken und Seele, seinen Frieden mit anderen zu teilen. Und der glückselige Anfang dieser seiner Selbstoffenbarung ist sein geliebter Sohn. Er ist der Erstgeborene einer jeden Schöpfung. Mit ihm hat das Gewaltige, das All aus Gott, seinen Anfang genommen. Römer 11, 36. Er ist Gottes erstes und erhabenstes Tatwerk, der vom Vater in unendlicher Liebe ins Dasein gezeugte Sohn. Er ist der Anfang, der Ursprung der Schöpfung Gottes. So lesen wir Offenbarung 3, 14. Der Begriff Ursprung will zugleich besagen, dass alle nun folgende Schöpfungstaten Gottes von ihm ausgegangen sind und ausgehen werden. Denn in ihm ist das All erschaffen. Kolosser 1, 16. Alle Schöpfung war in ihm, so wie ein Baum mit all seinen Früchten schon im Kern enthalten ist. Ja, ihr Lieben, wohl erst die kommende Herrlichkeit unseres Sohnes Standes, die so unbeschreiblich und unvergleichlich anders ist als unsere heutige Zustand, körperlich, Glaubenszustand im Körper der Schwachheit, wird es uns ermöglichen, vollkommene Blicke in die Zeit der Vorschöpfungsperiode des Alls tun zu lassen, da Vater und Sohn allein waren, da der Vater sich seinem Sohn aufs Völligste enthüllt und mitgeteilt hat, da er in seinem Sohn all das hineinpflanzte, was er selber besaß, da er alle seine Pläne und Ziele, ja seine ganze Weisheit in seinen Christus, seinen Gesalbten hineinlegte, da beide eins wurden, dass Jesus sowohl in Niedrigkeit gehüllt sagen konnte, ich und der Vater, wir sind eins, Johannes 10, 30, eins im Wesen, eins in der Liebe, eins auf dem Weg zum Ziel. So ist Christus in vollkommener Weise das Abbild des unsichtbaren Gottes, seine lebendige Offenbarung. In ihm wohnt die gesamte Vervollständigung der Gottheit körperlich sichtbar. Kolosser 2, 9. Ihr Lieben, das, was der Apostel Paulus im Kolosserbrief über den Sohn Gottes als herrliches Haupt der ganzen Schöpfung aussagt, führt uns auf die höchste Erkenntnisstufe und in die Tiefe seiner Weisheit hinein. Von einer Höhe zur anderen. Diese sind uns heute gegeben, um das Verweilen in dem Körper der Niedrigkeit und Schwachheit mit Freude zu erfüllen und Geist, Seele und Körper zur Anbetung Gottes zu führen. Römer 12, 1. Das ganze Universum wurde in ihm erschaffen, sowohl die überhimmlischen wie die irdischen Sphären. Das Sichtbare und Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften, Fürstlichkeiten oder Obrigkeiten, das All ist durch ihn und zu ihm hin erschaffen. Und er, Christus, ist der Anfang aller Wege und Taten Gottes. Er war vor allem anderen da. Ja, und nicht nur das, er ist aller Schöpfer. Ohne seine Hand, seine Wirksamkeit und Kraft, ohne seine Göttlichkeit ist nichts im Himmel und auf der Erde geworden. Alles hat seinen Anfang, seinen Bestand in ihm. Er ist der Urheber des Lebens, sagt Apostelgeschichte 3,15. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort. Hebräer 1, 3. Das All besteht zusammen in ihm. Kolosser 1, 17. Er ist vor allem. Er war auch vor allem. Er ist in allem der Erste. Paulus wurde damit beauftragt, das Geheimnis Gottes des Vaters Christi, das heißt das Geheimnis, das Gott über seinen Sohn ausgebreitet hat, uns zu enthüllen. Und es ist sehr bemerkenswert, wenn er darüber ausführt, dass in diesem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind, wir aber hineingeführt werden sollen zu allem Reichtum der Vollgewissheit des Verständnisses. Dieser Sohn Gottes hat alles ins Dasein geführt. Er hat das All erschaffen als der große Werkmeister Gottes, des höchsten Unterordners, der einen unsichtbaren und absoluten Gottheit. Gott selber hat diesen Plan, den Plan dieser Schöpfung gefasst. Er ist der wahre, der weise Architekt. Doch als er sein herrliches Abbild, den Sohn seiner Liebe, den Garanten aller seiner Willenskundgebungen ins Dasein geführt hatte, da legte er seinen Plan, den Vorsatz der Äonen in Christus nieder. Epheser 3,11. Gott verpflanzte gleichsam die ganze Schöpfung in ihn hinein, so dass Paulus schreiben konnte, in ihm ist das All erschaffen, das in den Himmeln und das auf der Erde, das Sichtbare und Unsichtbare, sehen es Throne oder Herrschaften, Fürstlichkeiten oder Obrigkeiten. Durch ihn, den Werkmeister Gottes, den Ausführer des göttlichen Vorsatzes, ist alles ins Dasein getreten. Es ist ihr Leben sehr wichtig, diese Beziehung Christi zum ganzen All zu erkennen. Sie sind der Schlüssel für die gesegnete Tatsache, dass der Gottessohn für die ganze gesamte Schöpfung ins Mittel treten konnte. Seine gehorsame Hingabe am Kreuz, sein vergossenes Blut, sie haben darum allaussöhnende Wirksamkeit. Weil dieses All einmal in ihm war und durch ihn erschaffen wurde, weil Christus innigste Beziehung zu diesem All hat, darum konnte er mit einer gewaltigen Gehorsamstat auf Erden diese ganze Schöpfung erkaufen, freilösen und an Gottes Vaterherz führen, aufhaupten, wie es in Epheser 1,10 sagt. Und weil wir alle einmal keimhaft in Adam waren, ist sein Los zum Sterben, sterbend zu sein, auch unser Los. Von ebensolcher Tragweite ist nun die Tatsache, dass vor allem das All in Christus war. Bevor die Menschheit in Adam war, war sie in Christus. Dies gibt dem Sohn das Recht, ja die Verpflichtung, nun auch für alle rechtsverbindlich einzustehen und in welch gesegneter Weise, in welcher Gesinnung tat und tut er dies und welche allumfassenden Folgen entspringen dieser Hingabe Christi. Lasst uns darum die Tatsache des Einschlusses der Schöpfung im Sohn der Liebe Gottes dankbar anerkennen. Sie ist die wunderbare und weise Voraussetzung für alle darauf folgenden Wege Gottes mit der gesamten Schöpfung. Sie ist der gesegnete Ausgangspunkt, der am Schluss kein anderes Ergebnis haben kann als Gott alles in allen. 1. Korinther 5,28. In Kolosser 1,16 wird nicht nur gesagt, dass das All in und durch Christus, sondern auch zu ihm hin erschaffen ist. Das bedeutet, dass die Schöpfung, die durch Christus ihren Anfang und Lauf genommen hat, welchen Weg der Gottesferne und Widerspenstigkeit sie auch immer nehmen mag, mit diesem gesegneten Ausgangspunkt verbunden bleibt. Sie konnte niemals vollständig von ihrem Herrn und Schöpfer getrennt werden. Sie steht niemals außerhalb seines gesegneten Daseins und Wirkens. Denn das All besteht zusammen in ihm. Und was immer darum im All geschehen sollte, auch der gegenwärtig so viel zitierte Klimawechsel, blieb und bleibt in Beziehung zu Christus. Und was immer auch der Sohn Gottes tun sollte, es hat Auswirkungen für die ganze Schöpfung, ja, für das ganze All. Ihm, dem Sohn seiner Liebe, der sein Dasein beim Vater in der Gestalt Gottes nicht für ein Rauben erachtete, ebenso wie Gott zu sein, sondern sich selbst entäußerte, die Gestalt eines Sklaven annahm, den Menschen gleichgestaltet und in der Art und Weise wie ein Mensch erfunden wurde, der sich selbst erniedrigte, gehorsam wurde und war, bis zum Tod, ja bis zum Kreuzestod, und darum von seinem Gott und Vater überaus hoch erhöht und mit dem Namen begnadet, der über jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich jedes Knie beuge, der überhimmlischen, irdischen und unterirdischen, und jede Zunge huldige, Herr, ist Jesus Christus zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Nach Philipper 2, 5 bis 8. Sei Lobpreis, ihr Lieben, von ganzem Herzen Danksagung. Er, der hinabgestiegene, ist derselbe, der auch aufgestiegen ist, hoch über alle Himmel, um das All zu vervollständigen. Epheser 4, 10. Er, Christus Jesus, ist uns von Gott her zur Weisheit gemacht, wie auch zur Gerechtigkeit, Heiligung und Freilösung. 1. Korinther 1, 30. In welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Ihr Lieben, ich schließe mit dem gewaltigen Lobpreis unseres Apostels, dem König aber der Äonen, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen, weisen Gott sei Ehre und Verherrlichung für die Äonen der Äonen. Amen.